In dem heutigen Interview spreche ich mit Ricardo Tunissen. Ricardo ist ein ehemaliger Banker, der sich vor 3 Jahren selbstständig gemacht hat und der heute sein Geld mit seinem Finanzblog und seinen Immobilieninvestments verdient. Im Gespräch geht es unter anderem um seinen Werdegang, um seine Investments und um sein Dasein als Influencer auf Instagram. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Lieber Ricardo, schön, dass du dir heute die Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich total, auch heute hier sein zu dürfen. Deswegen, schön, dass wir miteinander sprechen. Ich freue mich auf das Gespräch.
Geht mir ebenso. Ich würde sagen, bevor wir gleich reinstarten und so ein bisschen näher auf deinen Werdegang eingehen, deine Investments und auch deinen Finanzblog, stell dich doch gerne einfach mal selbst in einigen kurzen Sätzen vor.
Ja, mein Name ist Ricardo Tunissen. Ich bin 26 Jahre alt, wohne noch im sehr, sehr schönen Münster. Demnächst wird der Umzug anstehen, dann ziehen wir, meine Freundin und ich, nach Wuppertal wieder um. Und aktuell arbeite ich quasi hier aus meinem Büro. Ich bin seit Oktober 2018 selbstständig, hatte zuvor in einer Bank gearbeitet. Nach meiner Ausbildung dort zum Bankkaufmann war ich unter anderem in der privaten Kundenberatung tätig, in der privaten Baufinanzierung und auch am Ende schlussendlich noch in der Firmen- und Gewerbekundenberatung und habe dann 2018 im Oktober den Entschluss gefasst, ja quasi meinen Job an den Nagel zu hängen und mich selbstständig zu machen. Und seitdem bin ich hier quasi in Münster und werkele hier vor mich hin.
Okay, sehr schön. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Klang fast schon, als ob du es schon mal eingeprobt hättest. Das klang sehr, sehr professionell. Ich glaube, ich hätte sowas nicht hinbekommen. Lass uns das Ganze vielleicht einfach mal Stück für Stück angehen auf deinem Blog, der übrigens aus meiner Sicht auch sehr, sehr schön gestaltet ist, sehr professionell aussieht. Ich glaube, da ist viel Arbeit reingeflossen. Steht ja auch Finanzblog eines ehemaligen Bankers. Ja. Und da hast du auch sehr schön schon mal so deine Station in deiner Berufslaufbahn aufgelistet. Und da steht dann, dass du 2013 angefangen hast, eine Lehre als Bankkaufmann bei der Volksbank Niederrhein EG anzufangen. Was mich mal interessieren würde, wie alt warst du zu diesem Zeitpunkt? Gut, jetzt können wir, glaube ich, zurückrechnen. Du hast gesagt, jetzt bist du 26, 8 Jahre, also wahrscheinlich 18, mit 18 Jahren, dann nach dem Abitur die Ausbildung begonnen?
Genau, so ist es. Ja, also ich hatte mein Abitur ganz normal gemacht und bin dann direkt in die Ausbildung gestartet. Also ich hatte zuvor schon mein Schülerpraktikum mal in der Bank gemacht. Das war allerdings nicht bei der Volksbank, sondern bei der Sparkasse. Und das Glückliche war daran, dass ich von Anfang an direkt Spaß an dieser Tätigkeit hatte. Das war quasi so, so der Goal direkt am Anfang, dass man was ausgetestet hat und es direkt der Treffer war, wo man gesagt hat, das macht einem Spaß, das kann man sich gut vorstellen. Und nachdem das Schülerpraktikum vorbei war, war ich nochmal so gut 1-2 Jahre in der Schule. Und dann ist das ja bei den Banken so, dass man sich relativ frühzeitig immer bewerben muss, also gut 1,5 Jahre, bevor die Ausbildung startet. Und dann hatte ich mich quasi schon während der Schulzeit frühzeitig auf die Ausbildung beworben, die dann im Jahr 2013 gestartet ist. Und dann bin ich aber quasi zur Volksbank gegangen, weil die sehr, sehr frühzeitig auch dran waren, schon mit den Stellenausschreibungen. Dann dachte ich, jetzt lasse ich mal nichts anbrennen, gehe quasi direkt auch auf die Ersten, die die Möglichkeit schaffen. Und das hat dann ganz gut geklappt. Und da bin ich dann auch erstmal für ein paar Jahre geblieben.
Okay. Ich finde es ja sehr interessant. Man hat ja mittlerweile so einen starken, Drang von Akademikern in Deutschland. Ja, immer mehr Leute studieren jedes Jahr. Da stehst du ja diesem Trend so ein bisschen gegenüber. Warum hast du dich dafür entschieden, jetzt als Bankkaufmann eine Lehre zu beginnen? Was waren die Hintergründe und was war auch die Motivation da bei dir?
Also zum Ersten fand ich das immer total beruhigend, auch wenn man, sag ich mal, so eine solide Ausbildung schon mal hat, wo man weiß, egal, sag ich mal, was in Zukunft passieren sollte, was in den nächsten Jahren passiert, das hat man schon mal, sag ich mal, in der Tasche und hat zumindest immer irgendetwas, was man vorweisen kann, egal, wo es dann mal später hingeht. Und zum anderen bin ich vom Typ her sehr praktisch orientiert. Also ein Vollzeitstudium wäre für mich tatsächlich, glaube ich, nichts geworden, weil ich dann wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwas anderes gemacht hätte und das wahrscheinlich nicht so gut geklappt hätte vom reinen Studium. Und deswegen war das jetzt für mich so die richtige Wahl. Also quasi erstmal praktisch von morgens bis abends etwas machen zu können, ohne jetzt diesen Theorieaspekt ausschließlich in den Fokus zu setzen. Nichtsdestotrotz hört natürlich auch da bei einer Ausbildung, wie bei jeder anderen Ausbildung auch, auch sehr viel Lernen mit dazu und das hat aber dadurch ganz gut geklappt, weil das für mich dann ein guter Ausgleich war, also quasi von morgens bis abends am Kunden zu sein und dann am Wochenende oder nach Feierabend sich nochmal theoretisch weiterzubilden. Das war für mich eine gute Kombi, hat mir Spaß gemacht und hat auch für diesen Wissenstransfer oder für diesen Lerntransfer, wie man sagt, extrem gut geholfen. Dass man quasi, wenn man am Wochenende im Studium war, da kann ich gleich noch ein bisschen darauf eingehen, etwas gelernt hat, dass man das sofort am nächsten Tag theoretisch in der Praxis einsetzen konnte. Das hatte für mich ganz gut funktioniert. Kann ich auch auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn man der Meinung ist, dass man selber eher vielleicht so dieses Praktische dann auch noch mitbraucht. Und ja, so war dann quasi der Weg. Also ich hatte während der Ausbildung ganz normal die Berufsschule auch gemacht, nach der Ausbildung. Habe ich mich dann aber auch direkt dazu entschieden, noch ein berufsbegleitendes Studium zu machen, neben meiner Vollzeittätigkeit in der Bank, weil ich das auch sehr wichtig fand, gerade je nachdem, welchen Bereich man natürlich tätig ist, dass man auch ein gewisses ja, theoretisches Know-how im Hintergrund hat, dass wenn Fachfragen kommen, dass man das auch ja, wirklich kompetent beantworten kann und dass man auch, je nachdem, wer im Gegenüber sitzt, auf Augenhöhe miteinander sprechen kann. Das ist ja extrem wichtig, auch gerade in der Position. Und dann hatte ich mich nach der Ausbildung direkt entschieden, quasi das berufsbegleitende Studium zu beginnen, auch nicht irgendwie noch zu warten, weil für mich war das extrem wichtig, dass aktuell, wo ich noch die Zeit habe, wo ich quasi ungebunden bin, keine Kinder habe oder sonst was, dass ich da quasi die Zeit auch investieren kann und irgendwann, wenn ich meine Familie habe mit Kindern, dass ich auch da wirklich die Wochenenden frei habe, dass ich mich dann auch voll auf die Familie fokussieren kann, weil das ist natürlich also für mich auf jeden Fall das Wichtigste. Und dann habe ich gesagt, ich hau quasi am Anfang direkt alles hintereinander rein, hatte dann den Bankfachwirt gemacht, den Bankbetriebswirt, also auch noch den diplomierten Bankbetriebswirt und noch diesen zertifizierten Gewerbekundenberaterlehrgang. Quasi alles ganz kompakt hintereinander, dass man für die Zukunft dann ja Zeit für die Familie hat, genau.
Okay, klingt ja so, als ob du dir in relativ jungen Jahren auch schon sehr viele Gedanken über die Zukunft und auch so die mittelfristige Perspektive gemacht hast. Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt vorher ansetzen. Meine Frage zielt auch so ein bisschen auch darauf hinaus, wie war eigentlich so die Meinung von deinen Eltern zu der Berufswahl, als du gesagt hast, okay, ich will eine Lehre als Bankkaufmann starten nach dem Abitur. Wie haben deine Eltern das aufgenommen?
Die haben das richtig gut aufgenommen. Also das Witzige war, also mein Vater ist auch in der Bank, der arbeitet auch in der Bank, der hatte nämlich in der Sparkasse gearbeitet. Und
Okay.
das war quasi auch so der Grund, wie ich überhaupt in dieses Schülerpraktikum auf die Idee gekommen bin, mich dort zu bewerben, weil ich quasi schon aus ja, Kindheitstagen an immer mitbekommen habe, wie dann so der Alltag in der Bank aussehen könnte, so als Sohn. Kommt man natürlich auch irgendwie auf irgendwelche Veranstaltungen mal so mit, wenn irgendwie Weltspartag ist oder man kriegt in der Filiale dann irgendwie das Sparschwein geleert und kriegt dafür irgendwie ein elektrisches Auto oder solche Dinge. Und ja, das war quasi so dieser Startmoment, wo ich gesagt habe, okay, das könnte ich mir auf jeden Fall auch mal vorstellen, schnupperst du mal rein und hatte deswegen halt auch das Praktikum in der Sparkasse gemacht. Aber unterm Strich war es mir dann auch ganz, ganz wichtig, dass ich dann nicht quasi auch in der Sparkasse meine Ausbildung mache, sondern in der Volksbank die Ausbildung mache, einfach aufgrund der Tatsache dann auch, dass man ja nicht irgendwie der Sohn von dann wäre, sondern ich wollte auf jeden Fall mein eigenes Ding machen und nicht quasi immer als der Sohn gelten. Und das war dann auch quasi der Grund, warum ich gesagt habe, okay, Bank ist auf jeden Fall cool, aber es soll auf jeden Fall eine andere sein als die Sparkasse, wo mein Vater arbeitet. Und meine Mutter fand das
Ja.
dann dementsprechend auch gut. Ja.
So ein bisschen den, sage ich mal, Interessenskonflikt auszuweichen.
Ja, genau, ja.
Ja. Okay, sehr gut. Ja, ich frage das Ganze mit dem Hintergrund, vielleicht eine kurze Anekdote von meiner Seite. Als ich nämlich mein Abitur gemacht habe, habe ich mich auch relativ breit beworben bei Universitäten, aber auch für ein, zwei Ausbildungsberufe, unter anderem auch als Brauer in Berlin.
Ach,
Und
cool.
meine Eltern, die, das war bei mir, muss ich dazu sagen, weil ich war immer sehr schlecht in Biologie, Chemie, also es hat eigentlich nicht wirklich gut gepasst.
Auch.
Aber meine Eltern, es hat auf einer anderen Ebene gut gepasst, sagen wir es mal so. Aber meine Eltern waren da nicht so von begeistert. Die haben gesagt, Junge, du hast doch jetzt dein Abitur gemacht und warum machst du jetzt nicht irgendwie Studiengang? Deswegen so ein bisschen, inwieweit auch die Eltern so die eigene Wahrnehmung prägen von dem, was man eigentlich nach der Schule macht. So, und deswegen wollte ich mal wissen, was machen deine Eltern so beruflich? Das hast du jetzt gerade so ein bisschen schon erklärt. Und wie stehen sie auch zu dieser Entscheidung? Weil meine Eltern waren dann schon eher, komm, Junge, und wir können dir auch gerne dich finanziell auch unterstützen dann während der Studienzeit so, aber mach doch irgendwie so ein bisschen was Richtiges, ja. Und das, ich glaube, das ist, glaube ich, was man vielerorts auch mittlerweile sieht, ja, wenn man sich einfach anschaut, wie viele Leute jedes Jahr in die Universitäten strömen und dass es wirklich einen sehr starken Akademikerwahn gibt. Und klassische Ausbildungsberufe, da können wir dann wahrscheinlich nachher nochmal so einen Bogen spannen auch zu deiner Immobilieneigentümertätigkeit, dass klassische Ausbildungsberufe, Handwerker, Elektriker,
Ja.
Maurer, dass diese Berufe oder dass diese Fachkräfte heute sehr, sehr schwer zu finden sind und die das sich auch sehr gut mittlerweile bezahlen lassen. Und dass es auch, glaube ich, so ein bisschen so eine Lücke reißt, weil eben sehr viele in diese Akademikerlaufbahn einschlagen. Und deswegen hatte mich da mal interessiert, wie so dein Hintergrund war, ne?
Ja, also das glaube ich auch auf jeden Fall. Ich glaube, das sind gerade auch diese handwerklichen Berufe die begehrtesten und nachgefragtesten Jobs für die nächsten Jahrzehnte, weil man kann natürlich in vielen Bereichen, in den Dienstleistungsbereichen, wo auch immer, extrem viel digitalisieren. Aber in den reinen Handwerkstätigkeiten, da kannst du nicht viel digitalisieren und da brauchst du einfach gut ausgebildete Leute, die es fachlich richtig drauf haben, die es umsetzen können. Und da ist natürlich die Nachfrage oder die wird in den nächsten Jahren ja mit Sicherheit gut ansteigen. Und das Angebot, das ist natürlich ganz, ganz schwierig, ganz angespannt, weil, wie du gerade gesagt hattest, viele wollen halt diese akademische Laufbahn einschlagen, eher nicht so sehr ins Handwerk, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten war. Und da wird extremer Bedarf entstehen. Man sieht das heute schon, wenn man wirklich mal jemanden benötigt, wo vielleicht irgendwas kaputt ist, was repariert werden soll oder was modernisiert oder renoviert werden soll. Da wartet man Wochen, teilweise Monate wirklich auf einen Termin, der möglich ist. Also das ist auf jeden Fall jetzt die goldene Zeit für die Handwerksberufe, meiner Meinung nach.
Ja, und ich glaube, der Weg ist ja auch dann nicht mehr so weit, weil ich glaube, vielleicht so der Denkfehler in jungen Jahren ist, okay, das ist jetzt ein Beruf, das ist eher so ein Knochenjob, ich will halt lieber irgendwie entspannt im Büro sitzen, ja, mir die Hände nicht schmutzig machen. Aber ich glaube, man muss verstehen, dass es sehr nachgefragte Berufe in der Zukunft sein werden, so wie du es auch selbst schon dargelegt hast. Und dass man mit entsprechenden Zusatzausbildungen, ja, vielleicht auch im betriebswirtschaftlichen Bereich sich dann eben auch selbstständig machen kann, nicht irgendwo nur angestellt sein muss, von A nach B fährt, sondern dass man eben auch sein eigenes Business hochziehen kann, wenn man eben, so wie du es ja auch in deiner Vita gemacht hast, berufsbegleitend eben auch nochmal den Extraschritt geht und noch sich dann auch in entsprechenden Fachbereichen weiterbildet, um zum Beispiel auch so eine eigene Unternehmensgründung dann voranzutreiben.
Ja, auf jeden Fall. Also man kann wirklich nur jedem raten, der Interesse an diesem handwerklichen Berufsfeld hat, go, zieht durch, weil da winkt auf jeden Fall meiner Meinung nach eine sehr vielversprechende Zukunft. Ob man jetzt wirklich vor Ort beim Kunden arbeitet oder sich, wie du schon sagst, selbstständig macht, einen eigenen Betrieb aufmacht. Also ich glaube, da sind die Möglichkeiten vielfältig und ja, es gibt unfassbare Chancen. Also dieses, was man vielleicht aus der Vergangenheit immer hatte, ja, mach doch vielleicht lieber irgendwie in der akademischen Richtung was oder etwas Sichereres. Ich glaube, es gibt mittlerweile nichts Sichereres mehr quasi als diese handwerkliche Ausbildung, weil da einfach die Nachfrage in den nächsten Jahren extrem anziehen wird.
Lass uns mal ein bisschen jetzt wieder zurück zu deinem speziellen Lebenslauf kommen. Du hast schon sehr viel aufgezählt, was du alles berufsbegleitend gemacht hast und wie du dich quasi auch so ein bisschen ja, in dieser Corporate-Welt etabliert hast, Privatkundenberater, Gewerbe, Bewerbekundenberater, dann im Bereich private Baufinanzierung, wo du viel gemacht hast. Dann kam der Schnitt oder der Cut, würde ich jetzt mal sagen, Oktober 2018, Selbstständigkeit. Warum?
Ich formuliere es jetzt mal ganz romantisch, und zwar war das die Entscheidung zwischen dem Beruf und der Liebe. Und zwar hatte ich mit meiner Freundin zu dem damaligen Zeitpunkt schon seit 5 Jahren eine Fernbeziehung. Also sie hat in Münster gewohnt und ich hatte am Niederrhein gewohnt, wo ich auch gearbeitet hatte. Und pro Strecke waren immer 130 Kilometer Distanz zwischen uns. Und das haben wir dann ja immer an den Wochenenden gut gemacht. Wobei an den Wochenenden war ich ja auch, sage ich mal, viel unterwegs durch die Studiengänge. Das heißt, die Zeit, die wir zusammen hatten, war sehr begrenzt. Und irgendwann war ich an diesem Punkt, wo ich überlegt habe, boah, willst du das eigentlich noch die nächsten Jahre weitermachen, weil das ja schon sehr ja, anstrengend auch ist. Man hat ja auch so viel, was man eigentlich zusammen machen möchte, wo einfach nicht die Möglichkeit war. Und dann war quasi der Moment, wo ich gesagt habe, okay, du wolltest dich sowieso schon irgendwann immer selbstständig machen. Jetzt ist quasi so die Gelegenheit da, wenn nicht jetzt, wann dann? Und habe dann mich dazu entschieden, meinen Job bei der Volksbank an den Nagel zu hängen, was auf der einen Seite für mich eine super schwierige Entscheidung war, weil ich da wirklich tolle Kollegen hatte, ein tolles Arbeitsumfeld und mir wirklich da auch die Türen ja quasi geöffnet wurden. Und trotzdem dann einfach zu sagen, ja, ich mache das quasi, ich schließe jetzt die Türe und gehe ins Ungewisse. Das war auf jeden Fall keine leichte Entscheidung für mich, aber es war die richtige. Und ich habe es tatsächlich bis heute keinen einzigen Tag bereut. Und ja, das war dann quasi der Grund. Ich bin dann im Oktober 2018 nach Münster umgezogen, war dann in einer neuen Stadt, wo ich keinen kannte, wo mich keiner kannte. Und weil ich sowieso ja vorhatte, mich irgendwann selbstständig zu machen, dachte ich, okay, das ist jetzt quasi die Gelegenheit. Jetzt suchst du dir auch nichts Neues mehr, sondern jetzt gehst du quasi mal auf volles Risiko, setzt alles auf eine Karte und versuchst einfach mal dein Glück. Und ja, bisher habe ich auch das nicht bereut und noch ist immer noch was im Kühlschrank drin.
Ja, Ja, so abgemagert siehst du jetzt auch nicht aus. Also ich glaube, das ist ganz normal. Nee, sehr schön. Ja, das ist auch eine schöne Geschichte, die du auch auf deinem Blog ausgeführt hast. Ja, wie du auch schon gesagt hast, eine sehr romantische Art auch, um das Ganze zu präsentieren. Ich würde sagen, vielleicht um jetzt so ein bisschen da nochmal einzugreifen. Du hättest jetzt natürlich, könnte ich mir vorstellen, auch mit deinen Qualifikationen sicherlich auch eine Volksbank in Münster finden können und hättest dort auch wieder in der Corporate-Welt einfach von dort aus weiterarbeiten können. Da, vielleicht kannst du dazu noch mal ein, zwei Sätze sagen, warum jetzt auch der Schritt in die Selbstständigkeit jetzt unabhängig von der Beziehung quasi.
Ja, also wie du schon richtig sagst, es wäre auf jeden Fall gut möglich gewesen, weil ich hatte mein berufsbegleitendes Studium nicht nur am Niederrhein absolviert, sondern hatte das auch unter anderem in Montabaur, aber dann halt auch in Münster gemacht, weil ich quasi schon während ich noch am Niederrhein gearbeitet hatte, so ein bisschen die Fühler ausgestreckt hatte und hatte mich dann quasi auf diesen Studienplatz in Münster beworben. Hatte zum einen den Vorteil, dass ich so am kompletten Wochenende quasi schon in Münster bei meiner Freundin war und auf der anderen Seite natürlich auch hier vor Ort schon mal ein paar gute Kontakte knüpfen konnte. Das heißt, gerade beim Bankbetriebswirtstudium in Münster sind natürlich viele Leute, die halt in Münster auch in der Bank arbeiten. Und das war halt auch eine coole Möglichkeit, einfach sich auch mal hier vor Ort zu vernetzen. Und deswegen, ja, wenn ich irgendwann mal sagen sollte, ich möchte vielleicht doch wieder aus welchem Grund auch immer in die Bankenwelt zurück, dann habe ich auf jeden Fall so ein paar Leute, die ich hier auch vor Ort kenne. Das ist ganz, ganz cool, als Sicherheit nochmal zu haben. Aber ansonsten, ich habe mich auf jeden Fall für den Weg in die Selbstständigkeit entschieden, weil ja, es gab nie irgendwie einen Auslöser, wo ich gesagt habe, das hat mir irgendwie nicht gepasst oder solche Dinge, sondern das war tatsächlich mehr so ein innerer Trieb, würde ich das beschreiben, dass ich ja, langfristig unbedingt mein eigener Chef sein wollte, dass ich meine eigenen Ideen in die Tat umsetzen wollte, ohne jemanden um Erlaubnis zu bitten, ohne quasi das in Team-Meetings durchzudiskutieren oder vielleicht auch kaputt zu diskutieren, sondern einfach mein Ding zu machen. Und ja, dadurch, dass ich auch, sage ich mal, sehr also hohe Risikotoleranz habe, war das jetzt für mich nicht irgendwie, dass ich Angst unbedingt hatte vor diesem Schritt, sondern es war auf jeden Fall aufregend und man hat natürlich auch noch eine gewisse Sicherheit in der Rückhand durch halt diese Vermietungsgeschichte. Da können wir gleich ja noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ansonsten, ja, ich wollte einfach mein eigenes Ding quasi so machen und habe dann quasi diesen Schritt gewagt. Das war so der Auslöser.
Ich habe eine ganz interessante Story bei dir gefunden. Da hast du geschrieben, dass deine ersten Jobs nach der Kündigung, da hast du Bewerbungen für
Ja.
externe Personen geschrieben und auch Bewerbungstrainings durchgeführt. Was war da los?
Das war ja die Möglichkeit, so also das erste Geld mal wieder zu verdienen. Also alles, was ich jetzt so in diesem Finanzbereich gemacht habe, das ist natürlich etwas, was auch gerade mit dem Blog, was unfassbar zeitintensiv, arbeitsintensiv ist. Und wenn man damit startet, das funktioniert ja auch nicht innerhalb von irgendwie nach einem halben Jahr, wo man sagt, okay, da man kriegt da ein gewisses Einkommen durch, womit man seinen Kühlschrank füllen kann. Deswegen habe ich gerade auch so diese ersten Monate ja, mir etwas anderes gesucht, was ich gut auch nebenbei machen konnte, wo ich mich auch gut auskannte. Das war zum Beispiel in dem Formulieren von Bewerbungsschreiben und auch in dem Führen von Vorstellungsgesprächen. Das fand ich ganz cool, weil man natürlich auch in diesen Studiengängen auch da viele Einblicke bekommt. Und dann dachte ich mir, okay, das machst du jetzt einfach mal. Da ist auch die Nachfrage da, weil viele auch im Vorstellungsgespräch beispielsweise gut überzeugen konnten, gut qualifiziert sind für einen bestimmten Job, aber vielleicht Probleme haben bei der Bewerbungsformulierung oder halt auch andersrum. Und das konnte ich halt auch ja ziemlich gut. Und dann dachte ich, dann nutzt du das quasi mal und guckst, dass du da vielleicht auch einen guten Mehrwert schaffen kannst. Und damit habe ich dann quasi so die ersten Monate überbrückt.
Okay. Wie bist du da an deine Aufträge gekommen?
Ich habe das komplett über Ads beworben, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook, aber hauptsächlich tatsächlich über Facebook. Und ja, langfristig, man muss auch einfach sagen, das hat ganz okay funktioniert, war jetzt aber auch nicht so, dass sich das wirklich gelohnt hat. Also ja, also es war gut, dass der andere Bereich dann doch geklappt hat, weil langfristig wäre das auf jeden Fall nicht, hätte das auf jeden Fall nicht gut funktioniert, weil wenn du für eine Bewerbung Summe X nimmst und quasi 80% dafür erstmal für Werbung ausgeben musst, dann lohnt sich das einfach nicht. Und hat aber trotzdem für den Anfang gut geholfen, um erstmal etwas wieder reinzubekommen. Aber langfristig bin ich jetzt doch mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe, deutlich,
Ja.
deutlich glücklicher und zufriedener.
Gab es da auch einen Erfolgsbonus, den du festgelegt hast, dass wenn quasi die Bewerbung in die nächste Runde geht, dass es dann nochmal ein kleines Zückli obendrauf gibt für dich?
Nö, das hatte ich in dem Sinne so nicht. Also ich hatte Also ich habe die Gespräche, es waren immer auch persönliche Gespräche, wo ich die Leute dann kennengelernt habe am Telefon über eine Stunde, anderthalb, um einfach mal zu hören, was ist da für ein Typ hinter, der sich quasi bewirbt, weil es bringt ja nichts, wenn die Bewerbung alle so klingt, als hätte ich sie geschrieben, sondern es soll ja auch so ein bisschen so sein, als ob die Person, die sich quasi bewirbt, das Ganze geschrieben hat. Und ich glaube, dass der Preis, den ich aufgerufen habe für die Leistung, die gekommen ist, mehr als gerechtfertigt war und deswegen habe ich da jetzt nicht noch irgendwie einen Bonus verteilt, genau.
Okay, also keine klassische Ghostwriter, anonyme Ghostwriter-Geschichte, wo man jetzt einfach ins Blaue heraus das Beste vom Besten präsentiert hat, sondern schon auch mit einem individuellen Touch dann auch.
Genau, weil ich glaube, sonst funktioniert das auch an der Stelle einfach nicht, weil man das dann spätestens im Gespräch merkt, dass die Person, die vor einem sitzt, nicht die Person ist, die man quasi zum Gespräch eingeladen hat.
Heute, 3 Jahre später, nach der Selbstständigkeit, nach dem Weg in die Selbstständigkeit, wie verdienst du heute dein Geld?
Also zum einen über Immobilienvermietung kommt, sage ich mal, ein ja, Grund-Cashflow jeden Monat rein. Und zum anderen über den Blog jetzt mittlerweile auch schon. Also die letzten Monate habe ich da extrem viel ja, Arbeit, Fleiß und auch Kaffee reinfließen lassen, sodass da mittlerweile auch, sage ich mal, ein Grund-Cashflow reinkommt und beides zusammen. Damit kann ich gut bisher leben, aber natürlich ist in Zukunft noch geplant, dass das Ganze deutlich weiter ausgebaut wird. Aber ich kann mich auf jeden Fall nicht beklagen. Kühlschrank ist voll, ich bin gesund und kann sogar noch monatlich was sparen. Also ja, das läuft ganz gut bisher.
Sehr schön. Dann lass uns doch mal so ein bisschen in diesen Investmentbereich übergehen. Mich würde mal interessieren, ist aber mal interessant auch zu erfahren, wie haben die Leute angefangen zu investieren, in welchem Alter, was haben sie als erstes so für Investmentvehikel benutzt, wie war das bei dir, wann ging es los und was waren so deine ersten Investmenterfahrungen?
Bei mir ging das los mit 17 Jahren. Das hang auch mit der Ausbildung zusammen, weil man sich ja sehr frühzeitig auf die Ausbildung bewirbt. Und bei der Volksbank, wo ich gearbeitet hatte, kriegt man sogenannte vermögenswirksame Leistung, VL, vom Arbeitgeber. Das waren bei mir damals 40 Euro. Und es ging quasi darum, bevor die Ausbildung gestartet hat, dass man sich darüber informiert, wie kann ich denn diese vermögenswirksame Leistung anlegen. Und da gab es zwei Möglichkeiten, entweder in Bausparverträgen das Ganze anzulegen oder halt an der Börse das Ganze zu investieren. Und da hatte ich das Gespräch mit meiner damaligen Kundenberaterin gesucht. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich, was das Thema Geld, Finanzen oder Geldanlage überhaupt angeht, gar keine Berührungspunkte. Also hatte ich bisher nie was mit zu tun. Ich hatte früher in der Jugend super viel Leichtathletik gemacht, aber in diesem Finanzbereich hatte ich nie Interesse und habe mich damit auch nie beschäftigt. Und das war dann aber auch so der Startschuss, wo ich mich dann auch unterm Strich für die Börse entschieden habe, um dort meine VR anzulegen. Und in dem Moment, wo quasi mein eigenes Geld investiert wurde, wo quasi ja, das Geld, für das ich hart arbeiten musste, irgendwo drinsteckt, das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das interessiert mich ja jetzt doch schon sehr, da möchte ich mich gerne mit beschäftigen, weil ich musste hart für arbeiten, dann soll das auch was Vernünftiges sein, wo das drinsteckt. Und dann habe ich mich quasi über diesen Weg, über dieses erste Beratungsgespräch, über verschiedene Finanzblogs, als auch über YouTube-Kanäle mit diesem Thema noch immer weiter beschäftigt. Und aus diesem anfänglichen Grundinteresse für das Thema ist tatsächlich eine Leidenschaft geworden, die dann auch dazu geführt hat, dass ich in der Bank halt auch diesen Weg dann nochmal mehr fokussiert habe, noch mehr eingeschlagen habe. Nicht nur auf das Thema Geldanlage wie ich fokussiert, sondern auch auf das Thema Kreditgeschäft, sowohl das private Kreditgeschäft als auch das gewerbliche Kreditgeschäft. Das fand ich total spannend und ja, so ist quasi dieser Weg gekommen. Also ursprünglich mit 17 über die vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers.
Okay, interessant. Inwieweit hat dir, weil du hast jetzt die Kundenberaterin angesprochen, inwieweit hat dir vielleicht auch dein Vater den einen oder anderen Tipp gegeben, was du machen solltest?
Meine Eltern sind super sicherheitsorientiert und hatten, sage ich mal, an der Börse vielleicht mal so ab und zu was gemacht, aber jetzt nicht irgendwie, dass man da so zu Hause irgendwie drüber gesprochen hatte oder dass da viel, sage ich mal, zumindest wüsste ich das jetzt nicht, dass im Hintergrund da viel an der Börse gemacht wurde. Also es war halt immer sehr solide, sehr konservativ und sicherheitsorientiert und damit sind die beiden auch super zufrieden, hat echt gut geklappt. Aber für mich persönlich, ich bin jetzt doch etwas risikofreudiger, etwas chancenorientierter auch an der Börse aufgestellt und ja, deswegen habe ich da, sage ich mal, auch so einen anderen Fokus in diesem Bereich Geldanlage. Lieber weniger Sicherheit, dafür mehr ja, Ertragspotenzial, dann natürlich aber auch mit einem gewissen Risiko, was man eingeht. Das ist für mich jetzt auf jeden Fall der richtige Weg, in dem ich mich wohlfühle.
Kannst du dich noch erinnern, wo genau du jetzt dein erstes Geld an der Börse investiert hast?
Ja, das war bei der Union Investment, das war der Uni Global, wo dann die vermögenswirksamen Leistungen reingeflossen sind. Also ein aktiver Fonds von der Union Investment, das ist auch mal so der Grund, weil man hört ja auch oft auf YouTube oder auf Instagram so ein bisschen den Kampf zwischen aktiven und passiven Geldanlagen. Was ist besser, was ist schlechter? Und dann wird ja auch oft, sage ich mal, dieses aktive Investieren an der Börse mittels aktiv gemanagter Investmentfonds etwas verteufelt. Und da bin ich immer der große Freund, zu sagen, dass ich beide Varianten extrem wichtig und auch cool finde, weil hätte ich quasi diese aktiven Investmentmöglichkeiten nie kennengelernt, wäre ich mit Sicherheit vielleicht nie, vielleicht aber auch erst Jahre später überhaupt zum Investieren gekommen. Denn ich hätte mit Sicherheit nicht mit 17 mich aktiv über passiv gemanagte Indexfonds oder ETFs informiert. Das wäre einfach nicht passiert. Und über diese aktiv gemanagten Indexfonds bin ich quasi frühzeitig überhaupt mit diesem Thema in Verbindung gekommen, wurde mit diesem Thema ja sensibilisiert. Deswegen, ich bin ein Riesenfreund von beiden Sachen. Und ich glaube auch, dass nichts besser oder schlechter ist als das andere, sondern muss einfach nur gucken, was für einen persönlich das Richtige ist und was zu einem persönlich passt. Und anfangs waren das für mich die aktiv gemanagten Fonds, mittlerweile sind es die passiv gemanagten Fonds, weil ich mich einfach auch sehr selber da reinhänge, weil mir das Spaß macht. Aber ich glaube, da sollte man nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden, sondern nur zwischen passend und unpassend.
Inwieweit hast du dir da auch schon Gedanken zu deiner Strategie gemacht? Also, was war die Grundüberlegung? Warum willst du jetzt in diesen Fonds direkt reingehen? Und was war quasi auch so die Absicht dahinter? Ja, wenn man jetzt heute würde man zum Beispiel sagen, okay, ausschüttend oder thesaurierend, ist sowas zum Beispiel damals ein Thema für dich gewesen, dass du gesagt hast, ey, ist doch geil, wenn da irgendwie auch gleich wieder ein bisschen was zurückkommt? Oder was waren so aus strategischer Sicht deine ersten Überlegungen, als du auch gesagt hast, okay, ich investiere jetzt mal ein bisschen was an der Börse?
Ja, also meine Anfangsstrategie war gar nichts. Also ich hatte am Anfang überhaupt keine Strategie. Ich wusste nicht, was ausschüttend ist. Ich wusste nicht, was thesaurierend ist. Ich wusste überhaupt nicht, was der Unterschied ist zwischen einem weltweit investierenden Aktienfonds, was das überhaupt bedeutet, was überhaupt ein Fonds ist. Das musste ich mir erst über die Jahre hinweg aneignen. Am Anfang war quasi erstmal diese Grundentscheidung zwischen, möchte ich gerne einen Bausparvertrag investieren oder möchte ich halt doch etwas mehr Risiko eingehen, dafür aber auch eine höhere Ertragschance haben. Und deswegen ist quasi am Anfang deswegen die Entscheidung für mich auf die Börse gefallen. Und erst dieses Hintergrundwissen, das hat sich erst in den nächsten Jahren bei mir rauskristallisiert, auch was das Thema Strategie angeht. Also am Anfang bin ich quasi so von rechts nach links, habe geschaut, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten. Auch später, als ich dann schon 2, 3 Jahre in der Bank gearbeitet hatte, hatte ich mich auf allen verschiedenen Bereichen mal so ein bisschen ausgetobt, habe geguckt, was gibt es überhaupt so für Möglichkeiten, auch im Bereich Knockout-Zertifikaten, im Optionsbereich mit Einzelaktien, aktiv gemanagten Fonds, mit passiv gemanagten Fonds. Habe dann quasi auch mal alles ausprobiert. Bin da auch richtig auf die Schnauze einmal gefallen, im Bereich Knockout-Zertifikate, wo ich dann 3.000 Euro in den Sand gesetzt hatte. Das hat richtig, richtig wehgetan. Und das war dann auch so für mich der Auslöser, wo ich gemerkt habe, welche Geldanlagemöglichkeiten für mich die richtigen sind, welche zu mir passen und welche, ja, von welchen ich eher die Finger lassen sollte. Und dann habe ich quasi so durch diese vielen Fehler, die man über die Jahre dann gemacht hat, ja, den goldenen Mittelweg gefunden und weiß jetzt mittlerweile, was für mich das Richtige ist und wo ich doch dann lieber die Finger von halten sollte. Also viel Learning by Doing nach und nach aneignen und nicht irgendwie von Anfang an versuchen, sich mit allen möglichen Begriffen auseinanderzusetzen und quasi von Anfang an alles richtig zu machen. Das geht mit Sicherheit, aber so habe ich es definitiv nicht gemacht und das wäre auch für mich, glaube ich, nicht, hätte nicht funktioniert, weil ich muss manchmal. Also ich muss mich einfach in vielen Bereichen erstmal austoben und eigene Erfahrungen sammeln, bevor mir jemand Externes sagt, was quasi vielleicht das Richtige sein könnte. Also so ist es bei mir zumindest gelaufen.
Wie investierst du heute?
Mittlerweile komplett passiv. Also ich hatte vor meiner Selbstständigkeit auch viele Einzelaktien bei mir im Depot, weil das auch extrem viel Spaß gemacht hat, einfach sich auch ganz intensiv mit den Unternehmen zu beschäftigen, sich in die Bilanzen reinzulesen, was natürlich auch, sage ich mal, gut durch diese Tätigkeit von beruflich in der Firmenkundenberatung funktioniert hatte, weil man natürlich in diesem Bilanzlesen oder G&V oder was auch immer ausgebildet wurde. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht, einfach sich da mal reinzufuchsen und sich auch vielleicht mit Unternehmen zu identifizieren. Damals, als der VW-Skandal 2015 war, da war so meine erste Aktie, die ich gekauft hatte, die Daimler-Aktie, also nicht VW selber, sondern auch quasi Daimler als Automobilhersteller, der auch durch den VW-Skandal nach unten gezogen wurde. Da dachte ich, okay, das ist eine super Möglichkeit. Hatte dann auch unterm Strich ganz gut, hat auch tatsächlich ganz gut geklappt, weil ich, bevor es dann wieder Richtung unten ging, die Aktien verkauft hatte. Aber das war auf jeden Fall so diese ersten Schritte, Dann noch bin ich damals mit dem Auto rumgefahren, habe gesehen, an der Tankstelle kostet der Liter Diesel irgendwie 89 Cent. Was ist denn da los beim Ölmarkt? Und bin so quasi auf das Thema Royal Dutch Shell gekommen. Das war dann meine zweite Einzelaktie, die ich mir ins Depot gelegt hatte. Also so viel habe ich mir so irgendwie aus dem Alltag gezogen, hatte mich dann mit den Unternehmen beschäftigt. Und das hat auch echt Spaß gemacht. Allerdings, als ich dann 2018 in die Selbstständigkeit gegangen bin, dann hatte ich selber einfach keine Lust mehr, mich mit diesen Einzelaktien beziehungsweise mit den Aktienanalysen, die man natürlich auch durchführen muss, damit man auch nicht einfach die Katze im Sack kauft, auseinandersetzen musste. Ich hatte keine Lust mehr, die Unternehmensnews, die Unternehmensmeldung aktiv verfolgen zu müssen, mich quasi bei den Hauptversammlungen reinzufuchsen. Was ist da jetzt passiert? Wie sieht die Zukunft aus? Weil ich glaube, Buy and Hold ist ja auch nicht unbedingt der langfristig sinnvolle Ansatz, sondern man sollte ja auch langfristig oder man sollte ja auch zwischendurch immer wieder prüfen, ob noch der Investment Case, den man anfangs hatte, weshalb man die Aktie gekauft hat, überhaupt noch besteht, ob die Zukunftsaussichten immer noch so positiv und rosig sind, wie man das beim Zeitpunkt des Kaufes erwartet hat. Und da habe ich aktuell einfach nicht mehr die Zeit für gehabt und habe mich dann quasi im Oktober 2018 dazu entschieden, alle aktiven Investments in meinem Depot an der Börse abzustoßen, also alle Einzelaktien verkauft, alle aktiven Fonds verkauft und bin quasi komplett auf den passiven Zug aufgesprungen. Nicht, weil ich das eine gut finde, sondern oder schlecht finde, sondern einfach, weil das für mich in dem Moment das Richtige war, weil ich wusste, ich muss mich dann jetzt um nichts mehr kümmern. Ich investiere quasi monatlich meine Summe X, habe mir nichts was in der Mütze und habe dann quasi am Anfang ganz viele ETFs mir rausgesucht. Das waren 7 Stück. MSCI World, Nasdaq, S&P 500 und alles Mögliche. Hatte das dann auch anfangs auf Instagram so kommuniziert, wo dann auch viele schon mich darauf hingewiesen haben, dass da ja auch super viele Positionen einfach doppelt und dreifach quasi drin sind. Also im S&P, im Nasdaq oder im MSCI World, die größten 10 Positionen muss man sich mal aufrufen. Da ist ja überall, sag ich mal, Apple vorne oder alles Mögliche. Und da habe ich dann irgendwann das tatsächlich auch nochmal so genau hinterfragt und habe gemerkt, okay, das macht für mich tatsächlich jetzt keinen Sinn. Ich bin quasi ganz weit aufgestellt, habe alles Mögliche drin. Aber unterm Strich ist es eigentlich tendenziell doch das Gleiche, was in meinem Depot ist. Und habe dann vor gut jetzt einem Dreivierteljahr den Entschluss gefasst, alle ETFs von mir nochmal abzustoßen und wirklich in einen einzigen ETF zu investieren. Und jetzt, das ist auch so für mich der derzeit gute Weg, in meinem Depot befindet sich nichts außer ein einziger ETF. Gar nichts, keine anderen ETFs, keine Einzelaktien, nur ein ETF. Der Vanguard FTSE All World ETF, komplett breit gestreut. Ich beschäftige mich quasi mit der Börse intensiv, gar nicht so weit, kann mich voll auf die Selbstständigkeit konzentrieren, habe monatlich meine Summe, die da reinfließt und hoffentlich wird sich das Ganze dann langfristig ja positiv entwickeln. Das ist aktuell meine Strategie an der Börse.
Okay, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Ich will kurz vorwegnehmen, ich habe es auch schon gesehen, es ist ein thesaurierender ETF, richtig?
Also mittlerweile ist es tatsächlich ein ausschüttender ETF. Also die thesaurierende Variante war vorher mit diesen 7 verschiedenen ETFs, die ich hatte. Das habe ich im zweiten Quartal 2021 umgestellt. Mittlerweile ist es ein ausschüttender ETF, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich meinen Freistellungsauftrag etwas besser ausnutzen wollte und quasi durch die Ausschüttung erstmal diese 801 Euro Freistellungsauftrag jedes Jahr bestmöglich ausschöpfen möchte. Und wenn daraus dann die Erträge quasi den Freistellungsauftrag übersteigen, dann werde ich noch einen zweiten ETF, wahrscheinlich exakt den gleichen rauswählen, nur einfach in der thesaurierenden Form. Die Vorabpauschalen sind zwar auch da, aber natürlich deutlich geringer als einfach die Ausschüttung. Und dann versuche ich mich irgendwie da so ein bisschen durchzuwursteln. Und das ist aktuell die Strategie.
Okay. Dann lass uns mal über dein Gesamtportfolio sprechen. Wir hatten es im Gespräch, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal angedeutet, dass du auch relativ stark im Bereich Immobilien unterwegs bist und jetzt nicht in Form von REITs oder Crowdinvesting, sondern richtig als klassischer, privater Immobilieninvestor.
Ja.
Erzähl einfach mal vielleicht grundsätzlich ganz kurz, wie ist dein Gesamtportfolio aktuell strukturiert?
Also ungefähr 70% bin ich tatsächlich in vermieteten Immobilien investiert, ungefähr 20% an der Börse und dann habe ich nochmal ungefähr 10% Cash einfach an der Rückhand. Sei es jetzt, wenn der Markt nochmal zurückgehen sollte und ich habe Lust, nochmal eine größere Order an der Börse zu tätigen, oder aber auch natürlich, weil bei Immobilien extrem hohe Kosten anfallen können, sei es jetzt hohe Reparaturen oder auch Sonderumlagen, wenn die Rücklagen bei den Wohnungseigentümergemeinschaften nicht mehr ausreichen. Das ist einfach etwas, was auch ein enormes Risiko birgt, wo man ja auch ein gewisses Kapital in der Rückhand halten muss. Denn wenn man irgendwann in die Situation kommt, eine Sonderumlage von, weiß nicht, 5.000 Euro fällig wird, was bei mir tatsächlich beim Start in die Selbstständigkeit im Jahr 2018 der Fall war, dann muss man einfach etwas Geld in der Rückhand haben, weil sonst kommt man ganz schnell in finanzielle Schwierigkeiten. Da bricht einem schon mal ordentlich der Schweiß aus. Und deswegen ist für meiner Meinung nach extrem wichtig, dass man immer, gerade wenn man im Immobilienbereich tätig ist, genügend ja, Liquidität in der Rückhand hat, um einfach auch kurzfristig Zahlungen tätigen zu können. Aber das ist so quasi die Aufteilung aktuell bei mir.
Okay, wie ging das los bei dir mit den Immobilien? Also wie viele Einheiten hast du aktuell? In welchem Bereich investierst du oder hast du investiert? Und vielleicht, wie es auch so losging bei dir mit den ersten Immobilien?
Ja, das Interesse kam tatsächlich durch die Tätigkeiten der privaten Baufinanzierung und der Firmenkundenberatung, weil ich da ja quasi aus der Banksicht meine Kunden beraten hatte, viel auch in diesem Bereich Finanzierung logischerweise. Und ich fand das immer total spannend, was meine Gegenüber für Projekte realisiert hatten, was dafür für Immobilienprojekte realisiert wurden oder auch im Bereich Unternehmensgründungen, Unternehmensfortführung, solche Dinge. Und irgendwann hatte ich einfach Lust, quasi auf der anderen Seite des Tisches auch mal zu sitzen und nicht nur Leute bei super coolen Projekten zu begleiten, sondern selber auch vielleicht mal ein cooles Projekt zu realisieren. Und dann hatte ich quasi das Interesse an diesem Bereich, auch mal aus der Bankperspektive rauszugehen, weil da natürlich ein riesiger Unterschied ist. Als Banker, gerade im Bereich der Finanzierung, da machst du die Finanzierung, Punkt. Aber alles, was da sonst noch mit zu tun hat, sei es jetzt die Mieterauswahl, wie sieht überhaupt so eine Mieterselbstauskunft aus, was muss man sich da einreichen, wie wird eine Wohnungsbesichtigung durchgeführt, wie wird eine Rendite berechnet, solche Dinge. Das sind ja viele Punkte, die man eher aus Investorensicht sich durchdenkt, aber nicht wirklich aus Baufinanzierungssicht, aus Sicht der Banker, weil das einfach dann auch über das Ziel hinausschießen würde. Und dann hatte ich mir im Jahr 2016 im Sommer ein Buch gekauft von Thomas Knedel, das hieß Erfolg mit Wohnimmobilien. So werden Sie in 6 Monaten zum privaten Immobilieninvestor. War ich total spannend, bin dann mit meiner Freundin Judith nach Südfrankreich in Urlaub gefahren, hatte mich dann quasi in diesem Buch, in dem Urlaub komplett in das Buch reingelesen und fand ich total interessant. Und der Untertitel hat tatsächlich Wort gehalten. Also so werden Sie in 6 Monaten zum privaten Immobilieninvestor. Tatsächlich 6 Monate später saß ich dann beim Notar. Dachte dann, okay, du hast das jetzt theoretisch ungefähr verstanden, was gemacht werden muss. Jetzt nimmst du auch mal quasi das Risiko in die Hand, nimmst auch dein eigenes Geld in die Hand, aber nicht nur ein eigenes Geld, sondern nimmst auch fremdes Geld in die Hand, sprich, du nimmst ein Darlehen auf. Also ja, das war dann so der Schritt, auch mal selber den Fuß in die Tür zu bekommen und hatte dann im Jahr 2017 mir 4 Eigentumswohnungen gekauft und 2 oder 3 Stellplätze in dem Jahr, 3 Tiefgaragenstellplätze und dann im Jahr 2018 nochmal 2 Eigentumswohnungen und dann nochmal 1 Tiefgaragenstellplatz. Also insgesamt ist im Portfolio bei mir aktuell 6 vermietete Eigentumswohnungen, 3 Tiefgaragenstellplätze, ein ganz normaler Stellplatz, genau.
Willst du verraten, in welchem Standort du gekauft hast?
Also die Immobilien sind alle am Niederrhein, am schönen Niederrhein, weil ich auch in dem Bereich gearbeitet hatte, mich dadurch auch vor Ort sehr, sehr gut auskannte. Ich wusste, welche Stadtteile gut sind, wovon man eher die Finger lassen sollte. Und das war mir total wichtig, gerade so für den Anfang, dass man einfach nicht die Katze im Sack wieder kauft, sondern schon gute Kenntnisse vom Markt vor Ort hat, dann auch natürlich die Preise gut einordnen kann. Was sind realistische Preise? Wo ist es dann vielleicht doch eher überteuert? Und wo gibt es vielleicht auch einen guten Schnapper? Und deswegen bin ich halt am Niederrhein gewesen, genau.
Inwieweit hat dir jetzt dein Netzwerk über die Bank geholfen, dort auch an entsprechende Immobilien zu kommen?
Sehr auf jeden Fall. Also die erste Wohnung, die ich gekauft habe, das war eine sehr kleine Wohnung, hatte 39 Quadratmeter Wohnfläche und an diese Wohnung bin ich quasi über einen bekannten Makler gekommen, den ich auch durch die Volksbankzeit kannte. Also ich hatte quasi schon offenkundig erzählt, dass ich auf der Suche nach vermieteten Immobilien bin, beziehungsweise nach Immobilien, die man grundsätzlich auch vermieten konnte. Und das ist auch so für mich ja, so ein großer Tipp, dass man quasi frühzeitig kommuniziert, entweder mit Maklern vor Ort, in dem Standort, den man sich rausgesucht hat, dass man Interesse hat oder halt auch wirklich auf ImmobilienScout24 einen sogenannten Suchauftrag hinterlegt. Dort kann man dann zum Beispiel sagen, dass man in Standort XYZ eine Wohnung sucht, die soll maximal so groß sein, die soll ungefähr diesen Kaufpreis haben und noch ein paar andere Eigenschaften. Und sobald dann quasi ein Objekt hochgeladen wird, was auf die eigenen Kriterien passt, dann kriegt man automatisch im Stundenrhythmus eine E-Mail zugeschickt nach dem Motto, ah, jetzt gerade eben hat jemand genau das, was du dir suchst, auf ImmobilienScout hochgeladen. Und das führt natürlich dazu, dass man einen unfassbaren zeitlichen Vorsprung hat gegenüber allen, die vielleicht am Sonntag mal gucken, was wurde die Woche über so ins Netz gestellt, weil dann hat man natürlich schon gerade in der heutigen Zeit 40, 50, 60 andere Leute vor sich und keine Chance mehr. Das heißt, Schnelligkeit und zeitlicher Vorsprung ist heute meiner Meinung nach das A und O. Und deswegen ist dieser Suchauftrag oder halt der Kontakt zu Maklern extrem wichtig, dass man sich da schon mal frühzeitig drum kümmert, sich vernetzt. Und so ist das dann bei mir quasi auch gewesen. Und dieser Suchauftrag bei ImmobilienScout, der ist tatsächlich auch komplett kostenlos. Also das kostet nichts, kann jeder innerhalb von 15 Minuten bei sich eintickern und wird dann quasi automatisch im Stundenrhythmus benachrichtigt. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, nicht nur aus Vermietungssichten, sondern auch für die Eigennutzung. Also das ist ein richtig cooles Tool, was da aktuell besteht.
Jetzt hast du gesagt, 2016, 2017 ging es los, quasi mit den ersten Immobilienkäufen. Das ist jetzt die Zeit, wo du quasi deine Lehre beendet hast. Inwieweit hat jetzt diese finanzielle Situation, gut, Festanstellung, sicherlich ein großes Plus dann auch, wenn so eine Bank sich so eine Situation anschaut. Aber du bist jetzt Anfang 20, hast wahrscheinlich jetzt auch noch nicht so viel Geld auf der hohen Kante. Wie hast du, also über welche Bank hast du es finanziert, wäre jetzt vielleicht interessant. Und auch zu welchen Konditionen und wie viel hast du auch finanziert bekommen denn für die Immobilien?
Ja, also ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen durch die eigene berufliche Tätigkeit schon so ein bisschen berufsgeschädigt, dass ich da einen großen Wert drauf gelegt habe, dass die Finanzierung sehr solide aufgebaut ist und jetzt nicht irgendwie 112% Finanzierung, also nicht den Kaufpreis plus alle Kaufnebenkosten finanziert wurden. Man muss einfach sagen, ich hatte damals bei den beiden Aktieninvestments von Shell als auch von Daimler einfach Glück gehabt und hatte dadurch auch mir ein gutes Kapital für den Start aufbauen können. Und bei der ersten Wohnung, das war ja eine sehr kleine Wohnung mit 39 Quadratmetern, die dann auch vom Kaufpreis absolut genial war, kann man einfach so sagen. Also sie hat ja 55.000 Euro gekostet. Und ich hatte bei dieser Wohnung dann nicht nur die Kaufnebenkostenhöhe von 12% des Kaufpreises aus Eigenkapital bezahlt, sondern auch noch einen Teil des Kaufpreises selber. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich heute nicht unbedingt nochmal so machen würde, also auch einen Teil des Kaufpreises zu bezahlen, weil das natürlich auch eine starke Auswirkung auf die eigene Rendite, auf die Eigenkapitalrendite hat. Für mich war damals aber erstmal wichtig, lieber einen etwas höheren monatlichen Ertrag, einen monatlich höheren Cashflow erzielen, dafür eine etwas geringere Eigenkapitalrentabilität erzielen. Ja, das war quasi der Grund, warum ich direkt am Anfang auch einen Teil des Kaufpreises finanziert hatte und dadurch auch der monatliche Überschuss zustande kam. Dieser monatliche Überschuss hat natürlich mit meinem Gehalt zusammen wieder dazu geführt, dass ich schneller sparen konnte und habe dann die nächste Wohnung gekauft, auch da wieder die Kaufnebenkosten aus Eigenkapital bezahlt. Und auch da wieder dadurch diesen monatlichen Überschuss erzielt. Und so hat sich das quasi etwas schneller im Aufgebaut, dass man immer schneller etwas zur Seite legen konnte. Und so ist das dann quasi unterm Strich gelaufen. Also der Eigenkapitaleinsatz wurde natürlich von Mal zu Mal geringer, weil einfach dann irgendwann nichts mehr da ist, egal wie viel Glück man auch an der Börse vorher hatte. Aber die Kaufnebenkosten habe ich tatsächlich bei allen Wohnungen aus Eigenkapital bezahlt und am Ende halt den Kaufpreis vollfinanziert, genau. Okay. Genau. Ach so, und du hattest ja jetzt gerade noch zu den Konditionen gefragt. Also ich hatte die Finanzierung tatsächlich nicht über ein Annuitätendarlehen gemacht, wie man das, sag ich mal, so regulär kennt, sondern ich habe das Unwort schlechthin in der Finanzszene benutzt. Und zwar habe ich das mit Bausparverträgen finanziert. eine Finanzierung in Kombination mit Bausparverträgen bei allen Wohnungen. Denn ich persönlich bin tatsächlich, ich oute mich hier als grundsätzlich doch großer Fan von dieser Finanzierungsvariante, wenn man die Vor- und Nachteile für sich abgewogen hat und sagt, das ist für mich interessant, weil das ist kein schlechtes Produkt, sondern das passt einfach für viele einfach nicht. Für mich hat es auch gepasst. Der Grund war einfach der, dass ich bereit war, deutlich, deutlich mehr zu bezahlen, an Kosten zu tragen als bei einem normalen Annuitätendarlehen. Auf der anderen Seite aber den großen Vorteil habe, dass ich jetzt eine Zinsbindung bis zum Ende der Laufzeit habe. Also die Kredite, die laufen zwischen 25 und 30 Jahren, weil ich da auch einfach nicht das Ziel habe, möglichst schnell das Ganze zurückzubezahlen, also zu tilgen. Ich möchte auch keine Sondertilgung leisten, weil ich das Kapital dann halt lieber entweder anderweitig an der Börse investiere oder vielleicht zukünftig nochmal eine Wohnung dadurch kaufe und das halt nicht dazu genutzt werden soll, den Kredit zu verringern. Und für mich war es extrem wichtig, eine Planungssicherheit zu erlangen. Und durch diese Bauspargeschichte habe ich quasi ja bis zum Ende der Laufzeit die Gewissheit, dass sich meine monatliche Rate um keinen einzigen Cent erhöhen wird, egal wie in 10, 20 oder 30 Jahren die Zinsen aussehen würden. Ich gehe persönlich nicht davon aus, dass die Zinsen kurz- oder mittelfristig ansteigen werden, aber ich weiß es halt auch unterm Strich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme einfach mehr Geld in die Hand, ich nehme auch Kosten in die Hand, auch beim Bausparvertrag sind es ja nicht nur irgendwelche Gebühren, sondern auch natürlich die Abschlussgebühr, die erstmal fällig wird. Das ist extrem teuer, deutlich teurer als ein ganz normales Annuitätendarlehen. Aber das war es mir wert. Und da, glaube ich, muss man auch immer für sich abwägen, ja, was ist mir persönlich eigentlich bei einer Finanzierung wichtig? Und für mich war tatsächlich jetzt genau diese Bausparvariante die richtige, mit der ich auch nach wie vor extrem zufrieden bin. Ja.
Interessant. Wobei die vermögenswirksamen Leistungen dort nicht reingeflossen sind. Das hast du nochmal separat aufgesetzt.
Genau. Also die Bausparverträge, ich habe jetzt auch nicht irgendwie einen Bausparvertrag, den ich nutze, um den für die Zukunft anzusparen, sondern das war ja eine Bausparfinanzierung. Das wäre jetzt sehr, sehr umfangreich, das sage ich mal, auseinander zu splitten, weil das also gekoppelt wird auch mit einem Bankdarlehen. Aber das ist jetzt nicht irgendwie ein Produkt, was ich heute abschließe, weil ich sage, ich möchte in 10 Jahren irgendwas kaufen und spare darauf hin, weil dann bin ich schon der Meinung, dass ich das besser an der Börse investieren kann. Gerade langfristig ist einfach mehr Potenzial da, als wenn man das im Bausparvertrag anlegt, wo erstmal die Abschlussgebühr bei einem 100.000 Euro Bausparvertrag von 1.000 Euro anfällt, also im Schnitt. Das lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Es ging quasi darum, dass man in dem Moment, wo man den Kauf tätigen möchte, eine Bausparfinanzierung erstellt, die quasi sofort greift und nicht irgendwie für die Zukunft was angespart wird. Mhm. Könnte man vielleicht nochmal detaillierter darauf eingehen, glaube ich, würde das aber zu weit führen. Aber als reines Sparprodukt sehe ich das auf gar keinen Fall.
Dann lass uns mal darauf zu sprechen kommen. Du hattest vorhin erwähnt, dass ein Teil von dem, wie du heute Geld verdienst, auch über deine Eigentumswohnung kommt, also der Cashflow. Wie hoch ist der Cashflow momentan monatlich, den du da erzielst?
Also ich habe monatlich Bruttomieten von 3.450 Euro und davon werden ja noch die Hausgelder, also die an die Wohnungseigentümergemeinschaft fließen, ja, abgezogen. Das sind nicht nur die Rücklagen, sondern auch der Kosten, die vom Haus anfallen, sei es jetzt die Themen Raum geworfen, umlagefähige Betriebskosten, nicht umlagefähige Betriebskosten, da geht halt jeden Monat eine Summe X von meinem Konto runter. Dann natürlich auch noch die Kreditraten, also sowohl Zins als auch Tilgung gehen da monatlich runter, sodass dann unterm Strich, nachdem quasi alles abgezogen wurde, ein Überschuss monatlich bleibt von 1.050 Euro, der jeden Monat auf mein Konto fließt. Und davon ja, lege ich jetzt, sage ich mal, auch noch immer einen Teil so als zusätzliche Rücklage, wenn mal irgendwas in Zukunft anfällt, zurück. Wobei, da bin ich wahrscheinlich jetzt nicht vorbildlich, sondern also ich habe halt eine Summe X auch auf dem Tagesgeldkonto, die halt dafür da ist, dass wenn ich mal irgendwie was bezahlen muss, die dafür gedacht ist. Aber ansonsten der monatliche Überschuss, der wird nicht nur jetzt irgendwie für meine eigene Miete genutzt oder für irgendwie Lebensmittel, sondern wenn was überbleibt, dann investiere ich das tatsächlich auch direkt an der Börse wieder in meinen ETF, weil das dann auch arbeiten soll, bevor ich das irgendwo auf dem Tagesgeld brach liegen habe. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich da ja schon etwas mehr Risiko fahre, weil ich im Fall der Fälle, falls man wirklich jetzt eine Sonderumlage anfallen würde, schon ja noch Cash in der Rückhand habe oder auch unterm Strich relativ schnell wieder Eigenkapital aufbauen könnte, wenn ich jetzt quasi alle Ausgaben zurückfahre oder auch die Sparraten zurückfahre. Das wäre schon möglich, aber ja, derzeit bin ich wahrscheinlich nicht der Bilderbuchvorlage. Also es wird quasi der Überschuss viel auch direkt wieder in der Börse investiert und nicht viel noch irgendwie an Rücklage aufgebaut, weil da halt dieser Grundstock erstmal besteht.
Ja. Wie ist es eigentlich mit deiner aktuellen Situation? Dadurch, dass du jetzt in die Selbstständigkeit gegangen bist, hast du jetzt natürlich, glaube ich, für viele Banken keinen Attrakt, also ist dein Profil nicht mehr so attraktiv wie vielleicht noch vor 3 Jahren. Ist es auch was, worüber du dir Gedanken gemacht hast, dass du dann erstmal deinen Immobilienbestand verwaltest und vielleicht erstmal nichts Neues hinzukaufst? Oder ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie man vielleicht denken sollte, weil vielleicht entsprechende Sicherheiten hinterlegt werden können? Wie ist so der Status quo bei dir bei der Immobilienjagd?
Ja, also aktuell Flaute. Also ich hatte ja im Jahr 2018 noch 2 Wohnungen gekauft und das war dann auch so der Cut, wo ich dann im Oktober ja gekündigt hatte und ab dem Moment ging das auch einfach nicht mehr. Einfach aufgrund der Tatsache, weil natürlich nicht mehr das regelmäßige Einkommen reinkommt. Du hast nicht mehr am 15. des Monats die Summe, die auf dein Konto fließt. Und das ist natürlich gerade im Finanzierungsbereich extrem schwierig, auch für die Bank, da überhaupt etwas Vernünftiges darzustellen. Das war auch für mich dann nicht mehr so nicht mehr der Fokus, weil ich dann schon das Risiko sehr hoch gesehen habe, wenn man jetzt nochmal ein Darlehen aufnimmt und dafür nochmal Eigenkapital einsetzen müsste, was dann vielleicht auch gar nicht mehr so vorhanden ist, weil das eher für die Selbstständigkeit gedacht ist. Also da hätte ich mich dann, hätte ich weitergemacht oder hätte ich weitermachen können, hätte aus irgendeinem Grund die Bank mitgespielt, da hätte ich mich, glaube ich, ja, verspekuliert oder wie sagt man, übernommen hätte ich mich in dem Fall. Deswegen war dann für mich im Jahr 2018 erstmal ein Cut. Und jetzt gucke ich erstmal, dass ich meine Kreditwürdigkeit wieder entsprechend aufbaue, weil die Banken, die sehen das natürlich erstmal nicht so gerne, wenn man einen Schritt in die Selbstständigkeit geht. Da sagt man dir so als Faustregel, 3 erfolgreiche Jahre sollte man vorweisen, bis man wieder das Gespräch mit der Bank suchen kann. Unterm Strich, alles ist natürlich grundsätzlich möglich. Also es hängt jetzt nicht mit der Kündigung selber zusammen. Ein Beispielszenario, du hast jetzt gerade deinen Job gekündigt, du gehst jetzt in die Selbstständigkeit, hast aber keinen Businessplan oder sonst eine Idee, was du eigentlich selbstständig machst. Hast aber aus irgendeinem Grund einen anderen monatlichen Cashflow aus irgendeiner anderen Tätigkeit, sei es auch aus Vermietungsüberschüssen von 5.000 € jeden Monat, dann wird natürlich die Bank nicht sagen, du kriegst keinen Kredit, weil du jetzt selbstständig bist. Also es hängt immer von super vielen Faktoren zusammen, aber alle Faktoren, die quasi in meiner Situation tragend gewesen sind, die haben dazu geführt, dass ich jetzt erstmal keinen Kredit mehr bekomme, weil halt der Überschuss monatlich auf keinen Fall reichen würde für eine Finanzierung. Und da muss ich jetzt erstmal wieder ackern, dass die Kreditwürdigkeit da wieder besser aussieht und dass es da auch in Zukunft weitergehen kann, weil ja, Bock habe ich auf jeden Fall, aber da muss ich jetzt erstmal liefern, bevor ich wieder was von der Bank fordern kann.
Eine letzte Frage, um noch dieses Immobilienthema abzuschließen, was ein bisschen mehr tagesaktuellen Bezug hat. In Berlin gab es ja jetzt vor wenigen Wochen den Volksentscheid zum Thema Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Vielleicht mal aus deiner Sichtweise einfach nur, was ist deine Meinung dazu, dass ja diesem Entscheid jetzt zumindest vorerst stattgegeben worden ist? Wie bewertest du dieses ganze Thema auch natürlich als ja, als Immobilieninvestor, der du ja auch selbst bist.
Ja, also ich glaube, das ist ein extrem großes Problem aktuell. Ist gerade so in Ballungszentren, in großen Städten, wo die Preise in astronomische Höhen schießen, sowohl jetzt im Kaufpreisbereich als auch im Mietbereich, weil das führt natürlich dazu, dass du irgendwann wirklich in den Zentren nur noch Leute hast, die extrem hohe Einkommen haben, die sich das Ganze auch leisten können. Und ich persönlich finde es extrem wichtig und kann das auch total nachvollziehen, dass man sagt, man möchte das Ganze eher durchmischt haben von verschiedenen Einkommensstrukturen, dass halt nicht nur die Reichen wirklich in den besten Lagen wohnen. Ich glaube aber dennoch, dass eine Enteignung absolut der falsche Weg ist, weil das zum einen natürlich keinen neuen Wohnraum schafft und zum anderen ja auch dazu führt, dass wenn die Einnahmen oder die Einnahmenströme gedeckelt werden, auch dass die Motivation, wichtige Renovierung oder Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen, sehr, sehr, sehr stark begrenzt ist. Und ich glaube, dass eine Enteignung beziehungsweise auch ein Mietendeckel in solchen Bereichen, der auch oft diskutiert wird, dazu führen würde, dass ja auf lange Sicht die Wohnungen nicht besser aussehen werden. Und ich bin ein großer Freund davon, wenn man vielleicht den Fokus mehr auf das Schaffen von neuen Wohnraum lenkt, Anreize schafft, die auch nicht nur Investoren anzieht, sondern vielleicht auch die Eigenheimbesitzer, auch gerade in teuren Städten, dass die Regulatorik in solchen Fällen runtergefahren wird, dass auch Entscheidungen schneller getroffen werden können, dass vielleicht auch ja, Wohnbau, nicht nur sozialer Wohnbau, sondern auch Wohnraum für einkommensschwachere Familien subventioniert wird. Das wären für mich auf jeden Fall Möglichkeiten, dass Städte oder der Staat, ich weiß nicht, wie das rechtlich möglich ist, aber dass solche Institutionen Eigentum erwerben und das dann einfach auch durchmischter vermieten, weil einfach die Differenz vielleicht oder wie auch immer durch den Staat getragen wird. Also zusammenfassend, ich glaube, das Problem ist akut, man muss agieren. Ich glaube allerdings, dass eine Enteignung der absolut falsche Weg ist, weil laut den aktuellen gesetzlichen Regelungen ist es natürlich auch so, dass wenn du jemandem etwas enteignest, musst du der Person oder der Firma oder dem Unternehmen auch eine Ausgleichszahlung in entsprechender Höhe leisten. Und ich glaube nicht, dass das das Ziel der Sache ist, denn durch eine Enteignung wird keine Wohnung mehr geschaffen. Das Problem ist akut. Der Ansatz, den würde ich anders wählen.
Sehr schöne Einschätzung. Und ohne jetzt groß noch weiter darauf einzugehen, würde ich sagen, dass wir hier relativ deckungsgleiche Ansichten haben. Eine letzte Frage noch zum Thema Investieren. Natürlich, du bist ja heute zu Gast auf dem Kanal Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Jetzt hast du die fälschlicherweise noch gar nicht erwähnt in deiner Vermögensaufstellung. Warum nicht?
Bisher bin ich nicht investiert gewesen. Ich habe auch von dem Bereich bisher noch nicht so wirklich die Ahnung gehabt, aber das ist tatsächlich, weil ich mich für diesen Bereich auch grundsätzlich interessiere, ja, der Grund gewesen, weshalb ich überhaupt auf dich schon vor gut anderthalb Jahren gestoßen bin, auch auf YouTube, auch über deinen Blog. Finde ich sehr, sehr spannend. Für mich war es bisher nicht so, dass ich gesagt habe, da möchte ich unbedingt einsteigen, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich schließe nichts für die Zukunft aus und ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich mich mit dem Thema noch mehr beschäftigen möchte, wenn ich Infos brauche, dann bist du wohl mein Ansprechpartner Nummer eins, den ich da auch weiterempfehlen werde für alle Leute, die sich für diesen Bereich interessieren.
Ja, gerade auch wenn du sehr Cashflow-orientiert investieren möchtest, gibt es da natürlich auch entsprechend Mittel und Wege, wie man das auch sehr kurzfristig, sehr liquide gestalten kann. Aber die Diskussion können wir dann gerne an anderer Stelle nochmal fortführen, wenn du soweit bist.
Sehr gerne.
Ich würde zum Abschluss des Gesprächs nochmal einen Themenblock öffnen, der ein bisschen leichter ist, vielleicht auch ein bisschen mehr in die Richtung Unterhaltung geht, wobei es für dich ja eigentlich auch ein substanzieller Bestandteil von deinem Business ist, nämlich Instagram. Mhm. Du bist jemand, der vor einem Jahr auf Instagram gestartet hat und mittlerweile über 11.000 Follower hat auf Instagram und nach meinem Verständnis, so war es glaube ich damals die Definition, ab 10.000 Follower gilt man, glaube ich, als Influencer. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile angepasst worden ist, aber wie geht's dir damit als Influencer und vielleicht auch warum Instagram gegenüber anderen Social Media Plattformen wie zum Beispiel auch YouTube?
Also mir geht's sehr, sehr gut damit. Also der Grund, warum ich überhaupt mit Instagram gestartet war, war der, dass ich zuvor ja schon anderthalb, zwei Jahre hier quasi selbstständig war. Ich hatte von morgens bis abends hier in meinem kleinen Kämmerlein gearbeitet, hatte mit quasi niemandem Kontakt, der sich auch mit diesem Thema beschäftigt. In meinem Freundes- oder Bekanntenkreis ist auch niemand, der sich für die Themen Finanzen, Geld, Vermietung oder sonstige Dinge an der Börse interessiert oder begeistern lässt. Das heißt, ich hatte quasi niemanden, mit dem ich mich austauschen konnte. Habe einfach von morgens bis abends hier vor mich hingearbeitet. Und das wollte ich ändern und hatte mir überlegt, wie kannst du irgendwie in den Austausch mit Gleichgesinnten treten? Dann ist so der erste Gedanke auf Instagram gefallen. Dann hatte ich aus einer Kurzschlussentscheidung meinen Instagram-Kanal einfach hier so nebenbei mal gegründet und dachte, okay, wie kannst du jetzt am besten mit den Leuten, die sich dafür interessieren, in Kontakt treten? Das ist jetzt nicht nur unbedingt aus der Sicht, dass du irgendwo den Leuten folgst, sondern ich wollte ja gerne in den Austausch gehen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, auch selber Content aufzubereiten, mein Know-how gerade am Anfang so speziell zum Thema Immobilien auch in den Fokus zu stellen. Mittlerweile möchte ich das auch mehr so ausgleichen auf 50-50 Immobilien und auch Börse, weil ich mich da einfach breiter aufstellen möchte, weil das auch mehr so meinen Interessen dann entspricht. Aber am Anfang, glaube ich, war auch der Fokus extrem wichtig, dass man erst überhaupt mal eine gewisse Grundlage schaffen kann, auch eine gewisse Reichweite aufbauen kann, weil man sich spezialisiert hat und nicht direkt der Generalist war in dem Bereich. Und dadurch sind am Anfang auch relativ schnell ein paar Leute dann auf den Kanal aufmerksam geworden. Man konnte diesen Austausch starten. Das war halt total, total genial, fand ich. Also das war zum ersten Mal quasi in meinem gesamten Leben, wo ich mich mit Gleichgesinnten austauschen konnte, hören konnte, was haben die so in der Vergangenheit gemacht, was haben die aktuell für Projekte in der Zukunft geplant, was gibt es da vielleicht für Gemeinsamkeiten und wie kann man gegenseitig auch jeweils von dem anderen profitieren. Und das war ja so die ursprüngliche Motivation und das ist auch heute noch so. Mittlerweile muss man natürlich aber auch einfach sagen, ist der Arbeitsaufwand extrem hoch. Also wenn ich meine tägliche Bildschirmzeit mal bei Instagram angucke, dann sind da teilweise, steht da 7-8 Stunden. Also extrem zeitintensiv. So ist das aber quasi am Anfang entstanden. Aufgebaut oder, sag ich mal, das Wachstum ist zum einen gekommen, weil ich mich sehr runtergenischt hatte am Anfang und weil ich geguckt hatte, was sind Beiträge, die vielleicht auch vielen Menschen angezeigt werden und welche Beiträge werden eher wenigen Menschen angezeigt. Und das war für mich dann so die Quintessenz. Also Interaktion ist extrem wichtig. Jetzt nicht irgendwie nur per privater Nachricht, sondern auch unter den Beiträgen. Das heißt, ich habe immer geschaut, dass ich unterhalb der Beiträge in dem ersten Satz, der erscheint, weil es wird ja immer nur ein Satz eingeblendet, wenn man einen Beitrag sieht, dass dort immer eine Frage steht, die jeder beantworten kann, sodass quasi die Hemmschwelle, einen Kommentar zu schreiben, extrem gering ist. Und das, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Post über das Thema Börse habe, dann wäre jetzt nicht eine Frage, die ich darunter stellen würde, welche Schiene-Aktien hast du aktuell im Depot? Weil die Frage, das mag vielleicht interessant klingen, aber meiner Meinung nach schließt das alle Leute aus, die A, überhaupt nicht im chinesischen Bereich aktiv sind, die sich darauf nicht mit auskennen und B, die gar keine Schiene-Aktie im Depot haben. Das heißt, ich spreche ja damit nur die Leute an, die tatsächlich wirklich Schiene-Aktien im Depot haben und das schließt halt die meisten aus. Deswegen war meine Vorgehensweise von Anfang an immer eine breite Frage zu stellen, die möglichst viele Leute einbezieht, wie zum Beispiel Worauf legst du bei Unternehmen großen Wert oder was ist dir bei einer Immobilie besonders wichtig? Also das sind Fragen, die kann jeder beantworten, ob man jetzt in dem Bereich aktiv ist oder nicht. Und dadurch ist natürlich relativ schnell immer viel Interaktion unter den Beiträgen entstanden. Und das hat dazu geführt, dass man sich austauschen konnte und dass ich auch erfahren habe, was die Leute so cool fanden, was so deren Fragen waren, die man im Kopf hatte, sodass ich darauf dann auch entsprechend auf der Nachfrage die Beiträge für die Zukunft aufbauen konnte. Und was für mich auch ganz gut funktioniert hat, waren diese Checklistenformate. Denn ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber das war zumindest meine Erfahrungswerte, dass Beiträge, die möglichst oft gespeichert werden von den Leuten, auch sehr, sehr vielen Menschen angezeigt werden. Und dieses Checklistenformat, also ich hatte da super viele Formate am Anfang mit die Checkliste für eine Wohnungsbesichtigung oder diese Unterlagen müssen Selbstständige bei einer Finanzierung bei der Bank einreichen. Diese 10 Unterlagen müssen Angestellte bei der Bank unterreichen oder die 10 wichtigsten Hebel bei Immobilieninvestments, die 5 Rendite berechnen bei Immobilieninvestments oder darauf lege ich bei einer Dividendenaktie Wert, bei einer Wachstumsaktie, solche Dinge. Das waren Beiträge, die konnte man super schnell konsumieren. Die wurden auch oft abgespeichert und ich hatte auch mal so ein Format, wo es dann noch mit eine größere Zielgruppe ansprechen sollte. Und zwar Filme im Bereich Unternehmertum, Börse und Finanzen, weil das auch vielleicht noch mal ein paar Leute ins Boot holt, die nicht nur jetzt wirklich sich mit der Börse beschäftigen, sondern auch vielleicht einfach mal auf Netflix sich mit so Gründer-Stories beschäftigen wollten, was ich persönlich auch extrem spannend fand. Und da hatte ich gesehen, da gab es noch nicht so Listen und da hatte ich so eine Filmempfehlungsliste quasi für die Date Night zum Thema Unternehmertum erstellt. Und die wurde über 1500 Mal mittlerweile abgespeichert. Die hatte auch richtig viele Menschen erreicht und so sind halt immer mehr Leute auf den Kanal aufmerksam geworden. Das ist auch so vielleicht ja so ein Learning, was ich daraus gezogen hatte. Zum einen sehr auf Interaktion setzen, Fragen am Anfang zu stellen. Die erste Frage, die super viele Leute mit einbezieht, wo keiner sich ausgeschlossen fühlt und gucken, dass Inhalte schnell konsumierbar sind und auch so ein Speicherpotenzial haben, weil das einfach meiner Erfahrung danach dazu führt, dass die Sachen auch einfach vom Algorithmus deutlich mehr ausgespielt werden. Das sind so die Key Takeaways, wie man heute sagt, die ich daraus gezogen habe. Ja.
Okay, spannend. Ja, da hast du gleich ein paar Nachfragen meinerseits beantwortet. Das erste wäre gewesen der Zeitaufwand. Da hast du ja schon gesagt, also es nimmt teilweise dann doch ganz schön viel Zeit bei dir in Anspruch, diese Arbeit. Was man, glaube ich, auch merkt auf deinem Kanal, dass es sehr, sehr präzise ist, sehr detailliert, sehr durchdacht auch. Die zweite Frage auch, wie baut man sich eine Reichweite auf? Ich denke, auch da hast du jetzt schon einige Tipps gegeben, Stichwort Interaktion. Weiß nicht, gibt es vielleicht noch andere Tipps, vielleicht nur ganz kurz und knapp, wie man den Algorithmus triggern kann für Leute, die jetzt sagen, okay, ich will jetzt auch nochmal irgendwie mehr Reichweite für meinen Instagram-Kanal gewinnen. Vielleicht nur ganz kurz und knapp, was da so die wichtigsten Tipps noch wären von deiner Seite.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich nicht auf den Algorithmus fokussiert, sondern auf den Menschen. Also dass man nicht irgendwie guckt, wie kann ich das noch weiter optimieren, dass das noch besser ausgespielt wird, sondern die Leute abholen, wo sie sind und vielleicht auch irgendwie motivieren, informieren oder auch inspirieren oder auch einfach belustigen. Das gibt es ja auch die Möglichkeit. Was auch, glaube ich, bei mir ganz gut funktioniert hatte, waren die GIFs. Also ich hatte mir eigene GIFs erstellt, wo ich quasi in den Instagram-Stories irgendwie, wenn ich irgendwas über mir habe, dass ich dann einfach so mit den Fingern immer nach oben gezeigt habe oder irgendwie mit der Hand vor den Kopf gehauen habe. Und das kann man auch kostenlos erstellen. Das geht über zwei Plattformen, mit Unscreen und mit Giphy. Bei Unscreen nimmt man seine Videodatei hoch, dort wird das dann im Hintergrund automatisch freigestellt. Das kann man sich runterladen und das lädt man dann wiederum bei Giphy hoch. Bei Giphy braucht man einen sogenannten Brand-Account. Der wird oft abgelehnt. Das heißt, da muss man schon ein bisschen Futter liefern, warum man glaubt, dass man in Anführungszeichen ein Brand wäre. Da hatte ich meinen kompletten Lebenslauf, meine komplette berufliche Laufbahn auf Englisch übersetzt, das hochgeladen, alle Social-Media-Profile verlinkt und halt richtig Argumentationsgrundlage geliefert, warum ich glaube, dass man mir ein Brand-Account freischalten sollte. Hat im unterm Strich auch geklappt und die GIFs kannst du dann auch unter Hashtags hochladen, wie zum Beispiel bei diesem, wo ich mir gegen den Kopf hau, das ist so ein Hashtag Oh No oder Oh My God oder No. Und wenn Leute diese Hashtags bei der GIF-Suche eingeben, dann wird das eigene GIF angezeigt. Und das führt, glaube ich, vielleicht auch dazu, dass man so einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Also meine GIFs, die wurden jetzt mittlerweile, seitdem ich die gemacht habe, das ist jetzt ein Dreivierteljahr her, schon ungefähr 4,5 Millionen Mal angezeigt als Impressionen in den Stories. Und ich glaube, dass das vielleicht einen gewissen Wiedererkennungswert haben könnte. Und das kann halt wirklich tatsächlich jeder machen. Man muss einfach nur Giphy und Unscreen nutzen. Die beiden Plattformen sind komplett kostenlos. Man muss einfach sich vielleicht mal so ein, zwei Tage nehmen, ein bisschen Zeit investieren, dann kann jeder ein GIF nutzen und das, glaube ich, verstärkt auch nochmal so ein bisschen dieses Branding, wenn man quasi in den Stories zu sehen ist und auch wenn vielleicht andere Leute, die man, also die, wo man selber nicht aktiv ist, das eigene GIF in der Story nutzen, so kriegt man vielleicht auch noch eine gewisse Reichweite, die man selber gar nicht so bedingt in der Hand hat. Das wäre vielleicht auch noch so eine kleine Empfehlung von mir. Ist kostenlos, ja. Kann man sich zumindest mal angucken.
Ja, sehr schöner Tipp, den man auch nicht so häufig liest. Ja, da geht es eher darum, regelmäßig posten, so und so viele Stories pro Tag, so und so viele Interaktionen. Ich denke mal, das ist dann auch nochmal ein schöner Tipp, den du da lieferst. Ja, und zum Thema Branding bzw. Wiedererkennungswert. Ich meine, wir sehen dich ja auch in einem sehr blumigen Hemd heute, aber auch darüber hinaus natürlich auch dein Schnurrbart, der sehr stark immer hervorsticht. Ist es auch eine Sache, die du bewusst und gezielt gemacht hast oder bist du schon Schnurrbartträger seit Tag 1 oder nutzt du das eben auch ganz gezielt, um dein Branding auch für dich und deine Person voranzutreiben, um besser wahrgenommen zu werden aus der Masse?
Also den Schnurrbart habe ich aus dem gleichen Urlaub, wie ich damals das Buch von Thomas Niedl mir gekauft hat, aus dem Südfrankreich-Urlaub. Da habe ich den sprießen lassen. Ich bin vom Typ so, dass es Ewigkeiten dauert, bis man überhaupt etwas sieht im Gesicht. Und wir waren damals 3 Wochen halt in dem Südfrankreich-Urlaub und das war dann so quasi die Chance, dass ich den mal wachsen lassen konnte, sodass das halt nicht ja, so ein kleines Pubertätsbärtchen wäre, wenn ich das jetzt mal über eine Woche wachsen lasse und dann quasi ganz merkwürdig auf der Arbeit ausgesehen hätte. Deswegen habe ich das in diesen 3 Wochen im Frankreich-Urlaub 2016, glaube ich, wachsen lassen. Und seitdem habe ich den, ich fand das cool, ich hatte das damals gesehen bei den Franzosen mit dem Baguette in der Hand und dem Schnurrbart und dachte ich, so will ich auch aussehen, habe den dadurch wachsen lassen und seitdem habe ich den einfach, weil mir das gefällt und deswegen lasse ich den auch, also ich bin jetzt nicht wie aus, dass ich irgendwas Spezielles bei mir ranzüchten würde, damit das irgendwie aus der Masse heraussticht, sondern ich ziehe mich so an und ich kleide oder mach mich so, putze mich so raus, wie ich das cool finde, wie mir das gefällt. Und natürlich, sage ich mal, fällt das schon etwas auf mit dem Schnurrbart. Dann bin ich aber auch nicht abgeneigt, das Ganze nochmal irgendwie speziell in Szene zu setzen, irgendwie dann so auf den Bildern zu sein. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Grund, warum der entsteht. Aber wenn er schon da ist, dann kann man den, glaube ich, auch ganz gut nutzen.
Ja, wäre natürlich die Idee gewesen, Mr. Money Mustache in den USA. oder auch der Florian Wagner, der Freund und Kollege hier, auch auf YouTube, der sich auch als Geldschnurrbart auch so ein bisschen davon inspiriert gefühlt hat. Deswegen war die Überlegung, ob du dich da vielleicht in so einer ähnlichen Richtung bewegst. Aber ich glaube, mit 5 Jahren hast du schon eine relativ stabile Historie jetzt auch hinter dir und hast dir den wahrscheinlich auch nicht nur wegen der Wiedererkennung jetzt auf Instagram gezüchtet in den letzten Jahren.
Genau, und wenn ich irgendwann mal die Entscheidung treffen sollte, dass der ab ist, dann ist der wahrscheinlich auch ab, beziehungsweise das dauert mittlerweile wahrscheinlich ein halbes Jahr, bis der überhaupt wieder zu erkennen ist vor der Kamera. Ja.
Hey, Ricardo, vielen lieben Dank für dieses Gespräch heute. Ich denke, wir haben jetzt so diese 3 Themenblöcke, die ich gerne mit dir durchgehen wollte, gut über die Zeit gebracht. Ich fand es zwar sehr aufschlussreich, sehr interessant. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke in dein Leben, deinen Werdegang, deine Investments und auch dein Instagram-Hustle. irgendwelche letzten Worte vielleicht noch von deiner Seite, bevor wir das Interview zumachen?
Auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank für deine Einladung, Dennis. Es hat mich total gefreut, heute hier zu sein. Hat mir echt Spaß gemacht und war cool, dass wir uns heute auch mal so ein bisschen langfristiger austauschen konnten. Und alle, die bisher noch mit dabei sind im Video, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euer Interesse. Und ja, alles Gute, sowohl für dich, Danny, als auch für euch da draußen.
Super. Danke dir, Ricardo. Ich werde natürlich seinen Blog unten verlinken. Und ich denke mal, das dient als gute Anlaufstelle für alles Weitere, für seinen Instagram-Kanal, für seinen YouTube-Kanal, wo es auch ein paar Videos gibt und wie man den Ricardo auch privat und persönlich erreichen kann. Deswegen, wer will, der schaut mal in die Kommentare, da pinne ich das Ganze an. Und dann könnt ihr euch gerne auch mal mit dem Ricardo connecten. Super. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Video. Ciao.
Tschüss.